das Lied gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, und das ist eines meiner Lieblingslieder, muss ich sagen. Und ich habe heute den Text, die Hochzeit zu Kana, gewählt. Das ist ein Text, über den viel gepredigt wird. Ich möchte ihn heute unter einem besonderen Aspekt betrachten, unter dem Aspekt, kommt und seht. Herr, öffne du uns die Augen, lass uns kommen und sehen, wie du bist. Und da möchte ich kurz am Anfang darauf eingehen, was vorher geschah, in welchem Kontext Johannes, der Evangeliumschreiber, diese Geschichte oder diese Begebenheit stellt. Und zwar tut er das, ist das der Text, der nur im Johannesevangelium vorkommt, das war also gewissermaßen Alleinstellungsmerkmal des Johannesevangeliums. Und Johannes möchte mit dieser Begebenheit uns ganz bestimmte Dinge sagen. Und darauf möchte ich eingehen. Und wenn wir uns gucken, was so vorher passiert, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da finden wir diese Formulierung, kommt und seht, ganz häufig. Das zieht sich gewissermaßen durch das gesamte Johannesevangelium durch. Und ich persönlich glaube, das ist das, was Johannes uns vermitteln will, dass wir Jesus sehen, dass wir Herrlichkeit Christi sehen. Ich habe mal einfach zwei, drei Verse aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums hier aufgeschrieben, wo diese Formulierung deutlich wird. Ganz am Anfang sagt Johannes der Täufer, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser Sohn Gottes ist. Und daraufhin gehen einige seiner eigenen Jünger los und folgen Jesus nach. Und als Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Hier auch wieder die Formulierung, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Und dann, einige Verse später, heißt es, bezeugen die beiden selber, wir haben den Messias gesehen. Und so geht das durch das gesamte erste Kapitel des Johannesevangeliums. Später sagt dann Philippus zu Nathanael, kommt und seht. Das ist etwas, was mir persönlich sehr viel bedeutet, denn genau so bin ich zum Glauben gekommen. Als ich, da war ich so Mitte 20, Biologiestudent, hatte nicht viel Ahnung von Christen, und da hatte ich einen Freund, der war selber auch kein Christ, der sagte zu mir, komm und sieh mal. Ich habe Leute kennengelernt, das sind ganz komische Vögel, die machen beim Beten die Augen zu, die singen zusammen, das musst du dir mal angucken. Und dann bin ich da mit hingegangen. Später lernte ich, dass das eine Baptistengemeinde ist. Das wusste ich vorher nicht, was das ist. Und da habe ich gekommen und gesehen. Am Anfang war ich befremdet, ein bisschen erschrocken sozusagen auch. Und dann habe ich aber gesehen, den Messias gesehen. Dann habe ich gesehen, wer Jesus ist. Und genauso ist das hier den Jüngern gegangen. Das wird sicherlich nicht an der Wohnung von Jesus gelegen haben, dass sie nachher gesagt haben, wir haben den Messias gesehen, obwohl sie erst nur die Wohnung gucken wollten. Ich denke, das liegt daran, was Jesus ihnen erzählt hat. Ich gucke mal, ob das jetzt weitergeht hier. Irgendwie habe ich hier nicht das Richtige. Ja, und jetzt, was möchte Johannes uns zeigen, wenn er sagt, oder Hinweis mit der Formulierung, kommt und seht? Ich denke, hier geht es Johannes um Folgendes. Er schreibt im ersten Kapitel, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt kommt es, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und die Hochzeit zu Kana, von der ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde, die fasst er ja zusammen im letzten Vers danach. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Das heißt, es geht ganz offensichtlich in der Hochzeit zu Kana um die Herrlichkeit Christi. Mir persönlich war das lange Zeit nicht so klar, muss ich sagen. Wenn man sich so Bibelarbeiten und Predigten zu diesem Thema liest, dann kann man im Grunde feststellen, dass es zwei Typen von Auslegung gibt. Die anthropozentrische, sozusagen auf den Menschen bezogene, und die theozentrische. Also anthropozentrisch ist auch so, wie ich persönlich immer bis vor einiger Zeit noch diese Begebenheit gesehen habe, nämlich auf den Menschen bezogen. Wenn man im Internet liest, dann sieht man so Zusammenfassungen wie, Jesus kennt unsere Bedürfnisse, Jesus macht guten Wein, er macht viel Wein, so ein ganz bisschen unter dem Motto, Jesus ist kein Spielverderber, Jesus ist kein Partymuffel. Das denkt, ja, ein bisschen, also ich habe eine Predigt gelesen, da sind erstaunliche Sachen drin gestanden, also ganz stark so, auf den Wein fokussiert, was das für uns bedeutet. Ich möchte gerne das tun, was auch Johannes, der Evangeliumsschreiber, tut. Ich möchte gerne den Text stärker diesmal theozentrisch betrachten, sondern uns die Frage stellen, was wird an diesem Text über die Herrlichkeit Jesu deutlich? Worin zeigt sich ja eigentlich die Herrlichkeit Jesu? Ist es nur der gute, leckere Wein oder ist da noch viel mehr? Und ich denke, ja, sonst würde ich ja jetzt hier nicht stehen und möchte gerne mit euch zusammen jetzt durch diesen Text gehen und einfach mal schauen, was alles über Jesus hier deutlich wird. Das ist ja immerhin das erste öffentliche Wirken Jesu. Das heißt, Jesus wird mit Sicherheit, er wusste, dass seine Zeit begrenzt war, wird mit Sicherheit Augenmerk draufgelegt haben, wie er sich den Menschen zeigt. Und ich denke, dass er sich auf drei Weisen hier zu erkennen gibt in dieser Begebenheit. Und die erste Weise ist, er zeigt sich als der gehorsame Sohn. Was meine ich damit? Schauen wir uns mal die ersten Verse an. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Ich weiß nicht, wie euch das geht, auch wenn man den Text mehrfach schon gelesen hat und kennt, stolpert man doch spätestens an diesem Vers, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Er spricht ja immerhin mit seiner Mutter. Jetzt ist die Frage, wie das wirkt für mich auf jeden Fall sehr holprig in dem Text. Wir sehen ja später, dass er genau das tut, was die Mutter möchte. Er macht ja nachher ein Wunder, er sorgt für den Wein. Er hätte auch sagen können, Mutter, mach dir keine Sorgen, ich habe das im Griff. Aber nein, er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu begründen. Die eine ist, dass man sagt, das war eben die Art und Weise, wie man früher mit seiner Mutter in der Öffentlichkeit umging. So wurde eben mit der Mutter gesprochen. Das wäre eine mögliche Erklärung. Schauen wir mal, wie ein anderer König der Juden mit seiner Mutter umgegangen ist. Ist das normal für die damalige Zeit, dieser Umgang? Und hier mal ein Beispiel aus 1. Könige. Hier geht es um Bathseba, die Mutter des Königs Salomo. So kam Bathseba hinein zum König Salomo, um mit ihm zu reden. Und sie sprach, ich habe eine kleine Bitte an dich. Weise mich nicht ab. Der König sprach zu ihr, sprich nur so aus, Mutter. Denn ich werde dich nicht abweisen. Also hier sehen wir einen ganz anderen Umgang, auch von einem König mit seiner Mutter. Er sagt nicht, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, sondern spricht deine Bitte aus, Mutter, an dieser Stelle, ich werde dich nicht abweisen. Also ist das nicht die Art, wie Jesus mit seiner Mutter umgegangen ist, ist nicht die Art, wie man in der damaligen Zeit mit seiner Mutter umging. Das sehen wir hier an diesem Beispiel. Offensichtlich möchte Jesus durch die Art, wie er mit seiner Mutter umgeht, etwas deutlich machen. Und was er damit deutlich machen möchte, ist, er möchte sich gegen die Vorstellung der damaligen Zeit wenden, dass die Familie massiven Einfluss auf ein Individuum hat. Früher war das normal, ich glaube in vielen anderen, zum Beispiel bei den Muslimen, ist das teilweise immer noch so, dass die Familie einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf ein Individuum hat. Das sieht man auch, wenn ein Bruder seine Schwester rächt, weil ihr irgendwie Unrecht widerfahren ist, oder wenn Leute zum Glauben kommen an Christus, wie die Familie versucht, massiv Einfluss auszuüben. Früher war das in vielen Kreisen, auch zur Zeit Jesu auf jeden Fall, war die Familie sehr, sehr wichtig. Familie zählte, Familienzugehörigkeit zählte und die Familie hatte massiven Einfluss. Das wird an vielen Stellen im Alten und Neuen Testament deutlich. Hier habe ich mal ein Beispiel. Da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Jetzt kommt die Antwort Jesu dazu. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Also hier stellt Jesus und macht Jesus deutlich, nicht die familiäre Zugehörigkeit ist etwas Besonderes, sondern der Glaube an Jesus. Nicht die Familie zählt, der Glaube zählt. Immer wieder versuchte die Familie auch über Jesus zu verfügen und auf ihn Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel im Markus-Evangelium haben wir die Begebenheit, wo Leute zu Jesus kamen und sagen, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortet und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Indem er ringsumher die ansah, die um ihm saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus macht hier ganz deutlich, nicht die Familie zählt, man kann nicht aufgrund der familiären Verhältnisse oder der familiären Herkunft über mich verfügen, sondern was einzig zählt, ist der Glaube. Das hat für uns ganz massive Konsequenzen, finde ich. Also da wird auch Jesus ein Stück weit verherrlicht, weil er unbestechlich ist. Er ist nicht Vitamin B sozusagen, wie das in der Gesellschaft üblich ist, zählt bei Jesus nicht. Also dadurch, dass man sagt, mein Vater war der größte Prediger der Vereinigten Staaten, ich könnte der Sohn von Billy Graham sein, das würde mir nichts bringen in meiner Beziehung zu Jesus. Dadurch könnte ich kein bisschen mehr über Jesus verfügen und hätte auch keinen Vorteil. Andersrum könnte ich auch aus der letzten Gosse von Brooklyn oder sonst woher kommen. Auch das hätte für mich keinen Nachteil. Für Jesus ist unbestechlich. Jeder kann zu ihm kommen aufgrund des Glaubens. Familie, Herkunft, Vergangenheit zählt nicht. Man hat keinen Vorteil davon, dass man zu einer guten Gemeinde gehört, zu einem guten Elternhaus gehört. Nur der persönliche Glaube an Jesus, der bringt uns ihm näher. Ich denke, das ist ein Aspekt, den Jesus hier deutlich machen möchte. Ja, das ist noch nicht zu Ende. Er spricht erstmal seine Mutter mit Frau an. Wir haben gesehen, das ist ungewöhnlich. Und jetzt kommt eine Formulierung, was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu schaffen? Genau diese Formulierung, die kommt noch 5-mal im Neuen Testament und ist immer von derselben Sorte Individuen, nämlich von den Dämonen. Diese Formulierung finden wir immer von Dämonen. Ein Beispiel hier mal aus dem Matthäusevangelium. Und sie, also die Dämonen, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Das ist exakt im Griechischen dieselbe Formulierung, wie Jesus mit seiner Mutter spricht. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also hier noch einmal eine ganz klare Distanz. Ganz klare Distanzierung zu seiner Mutter, nicht als Mutter, sondern was Jesus hier zurückweist, ist meine Ansicht dazu, ist der Versuch, über familiäre Verhältnisse über Jesus verfügen zu wollen. Das heißt, Jesus verherrlicht sich hier auch als jemand, der unabhängig, unbestechlich, unbeirrbar ist. Und jeder von uns kann zu ihm kommen, egal aus welchem Hintergrund er kommt. Und niemand hat Vorrechte aufgrund irgendwelcher verwandtschaftlicher oder sonstiger Beziehungen. Ja, das habe ich jetzt schon eigentlich gesagt. Warum ist Jesus so abweisend? Genau das, weil er das zeigen will. Ne? Nur ich, nur über den Glauben kommt jemand zu mir. Und jetzt komme ein bisschen hier mit dem Ding nicht klar. Okay. Das will also Jesus zeigen. Ich bin nicht hier, oder ich lasse mich nicht von Menschen führen, und auch nicht von meinen Verwandten, sondern, und jetzt kommt das Zweite, ich binde mich ausschließlich an den Willen meines Vaters. Deswegen hatte ich die Überschrift gewählt, der gehorsame Sohn. Gehorsam ja, aber nicht den Eltern gegenüber. Jesus war sicherlich nicht, er hat nicht gesündigt, er hat nicht Unrecht gegenüber seinen Eltern gehandelt, aber sein Gehorsam, es bezieht sich in allererster Linie auf das, was der Vater ihm sagt. Das macht Jesus an vielen, vielen Stellen deutlich. Ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht aus Johannes 8, sagt Jesus, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern so wie mein Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Oder Johannes 5, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt, wenn wir das uns zusammenfassen, dann kann man sagen, sie gehen immer zwei weiter. Ja, das, also was ich eben schon mal sagte, keine familiären Beziehungen, der Glaube zählt und Jesus ist unbeirrbar, er tut nur das, was der Vater gesagt hat. Dass der Glaube zählt, sieht man auch sehr schön an einer anderen Begebenheit, die ein bisschen analog ist, wie die ersten Verse aus der Hochzeit zu Kana. Hier kommt eine andere Frau, die nicht mit ihm verwandt ist, die nicht nur nicht mit ihm verwandt, sondern sie kommt aus einer Bevölkerungsgruppe, mit der die Juden eigentlich nicht so viel zu schaffen hatten. Und siehe, eine kanaanäische Frau rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Also auch hier wird eine Bitte an Jesus herangetragen, ähnlich wie bei der Hochzeit zu Kana. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Auch hier wieder erstmal eine ganz starke Zurückhaltung von Jesus. Zurückhaltung ist noch vorsichtig ausgedrückt, gewissermaßen eine etwas abweisende Haltung. Aber die Frau lässt sich davon nicht beirren. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward geheilt von jener Stunde. Hier sehen wir eine analoge Situation und Jesus, obwohl er zunächst abweist, weil er einen ganz bestimmten Weg hat, einen ganz bestimmten Plan hat, auch einen Zeitplan hat, kommt die Frau aufgrund ihres Glaubens zu Jesus. Ein Stück weit kann sie über Jesus verfügen, nicht weil sie die Kraft hat, sondern weil Jesus sagt, wer glaubt, für den bin ich da, zu dem, dessen Bitten erhöre ich. Das wird hier ganz deutlich. Der Glaube zählt, nicht die Verwandtschaft. Aber jetzt geht es weiter. Jesus tut dennoch das, was seine Mutter ihn gebeten hat. Und ich lehne mich vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, dass in den nächsten Versen etwas anderes, besonders Wichtiges über Jesus hier an dieser Stelle deutlich wird. Nämlich, Jesus ist der Urheber der endgültigen Reinigung. Das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich werde versuchen, das euch nahezubringen, warum ich das denke. Jesus ist der Urheber der endgültigen Reinigung. Das will er hier aus meiner Sicht zeigen. Und er leitet ja zwischen der nächsten Begebenheit und der Art, wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist zum einen eine Antwort auf die Bitte seiner Mutter, aber gleichzeitig lenkt er damit auf etwas anderes. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint er damit? Welche Stunde ist hier gemeint? Ist hier gemeint die Stunde, dass ich Wunder tue, die Stunde, dass ich nach außen bekannt werde? Oder was meint Jesus mit die Stunde ist noch nicht gekommen? Ich denke, da sind sich auch eigentlich alle Ausleger einig. Hier meint Jesus die Stunde seines Todes und seines Blutvergießens. Zwei Beispiele, Johannes 7, Vers 30. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Also ganz offensichtlich ist hier nicht die Stunde seiner Wundertaten gemeint, denn als das geschah, was hier in Johannes 7 steht, hatte er schon viele Wunder vollbracht. Es ist eine andere Stunde gemeint, über die spricht Jesus in Johannes 12. Jetzt sagt er, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das heißt, die Stunde, von der Jesus spricht, ist die Stunde seines Todes und die Stunde seines Blutvergießens. Also Jesus spricht hier von seinem Tod und von seinem Blut. Weist auf genau diese Stunde hin, für die er gekommen ist. Und das Blut Jesu hat zwei Aspekte. Den ersten möchte ich jetzt kurz darauf eingehen, das Blut Jesu reinigt. Das Blut Jesu hat definitiv etwas mit Reinigung zu tun. Die Bibel ist da klar und deutlich an vielen Stellen, hier nur zwei Beispiele. 1. Johannes und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und das nächste Beispiel aus Offenbarung, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ganz eindeutig. Die Bibel sagt das an vielen Stellen, das Blut Jesu reinigt uns von unserer Schuld und unserer Sünde. Und jetzt geht das weiter sozusagen. Was tut Jesus jetzt? Jetzt geht Jesus her und füllt 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Ich denke persönlich, anders als vielleicht andere Ausleger, dass es hier gar nicht so sehr um die Größe dieser Gefäße geht. Also Jesus macht sehr viel Wein. Ich denke, hier steht im Vordergrund, was für Gefäße er wählt. Man muss sich ja fragen, wieso nimmt er ausgerechnet Gefäße, die eigentlich für eine rituelle Reinigung da sind. Es wäre ja kein Problem für Jesus gewesen, zum Beispiel die Gefäße zu verwenden, wo der Wein da war, der schon ausgetrunken war. Also offensichtlich muss es ja auf der Hochzeit jede Menge leerer Gefäße gegeben haben. Oder wer Wein machen kann, der in der Lage ist, aus dem Nichts heraus Wein zu machen, kann sicher auch die dazugehörigen Fässer besorgen. Es wäre vielleicht für Jesus sicher kein Problem gewesen, ein Fass Wein zu machen. Warum verwendet er dann diese Krüge? Und ich denke, Jesus will hier deutlich machen, diese Reinigungsrituale, die werdet ihr bald nicht mehr brauchen. Wenn ich komme und wenn meine Stunde gekommen ist, dann bringe ich die Reinigung und diese Reinigungsgefäße, die braucht ihr jetzt nicht mehr oder dann nicht mehr. Es ist ein Zeichen, das haben die Jünger zu der damaligen Zeit noch nicht verstanden. Johannes in seinem Johannesevangelium schreibt immer wieder, das haben wir damals noch nicht begriffen. Erst später wurde uns das klar. Und ich denke, wir rückwirkend können das sehen, dass Jesus hier sagt, ich zweckentfremde die Reinigungsgefäße für einen anderen Zweck, wende ich sie zu, weil ihr sie nicht mehr braucht oder nicht mehr brauchen werdet. Das ist sehr ungewöhnlich, diese Gefäße zu nehmen. Das waren praktisch Gefäße für eine religiöse Handlung. Das ist mindestens so ungewöhnlich, als wenn jemand auf einer Party den Wein in die Badewanne füllt oder der aus der Dusche käme. Also aus Geräten oder Behältnissen, die eigentlich nur für die Reinigung sind, da Wein zu machen, war total ungewöhnlich. Also was Jesus hier macht, ist im Grunde ein absolutes Ding, wie ich finde. Und er macht also deutlich, diese Töpfe oder diese Gefäße werdet ihr langfristig nicht mehr brauchen, denn ich werde euch reinigen. Und dann braucht ihr keine rituelle Reinigung. Jetzt wird es noch etwas schwieriger. Jesus macht noch etwas anderes deutlich. Nämlich, er macht deutlich, wenn er auf die Stunde seines Blutvergießens hinweist, mein Blut ist auch Getränk. Mein Blut kann man trinken. Das klingt bizarr, ich habe das auch in Anführungsstrichen gestellt, aber die Bibel ist da deutlich. Jesus ist da sagt das immer wieder an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel Johannes 6, mein Blut ist wahrhaftig Trank. Oder in Johannes 6, Vers 53, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Das heißt, Jesus sagt, mein Blut ist ein Getränk. Und natürlich konnte Jesus diese Gefäße nicht mit Blut füllen, sondern er hat sie mit etwas anderem gefüllt, mit etwas, von dem er selber sagt, dass es ein Bild für sein Blut ist, nämlich mit Wein. Das sehen wir im Matthäus-Evangelium, da nahm Jesus den Kelch und dankte und gab ihn demselben und sprach, trinkt alle daraus. Jetzt, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also hier sagt Jesus, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, trinkt ihr mein Blut. Was ist jetzt in diesem Kelch drin? Später, ein Vers weiter sagt Jesus, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag. Mit anderen Worten, in diesem Kelch ist ganz offensichtlich Wein gewesen. Und wer diesen Wein trinkt, trinkt symbolisch das Blut Christi. Jesus möchte nicht, dass wir physisch sein Blut trinken, sondern er möchte, dass wir ihn so in uns aufnehmen, so verinnerlichen, dass man ihn praktisch aufisst und auftrinkt, im übertragenen Sinne, dass man ihn ganz und gar in sich einverleibt. Das möchte Jesus. Und das Symbol dafür ist das Gewächs des Weinstocks, also der Wein oder auch Traubensaft. Ich denke, das war Wein gewesen, was hier in diesem Kelch war. Und es ist dann auch Wein, den Jesus in diese Behältnisse füllt. Das heißt, er macht noch was anderes deutlich mit dem Hinweis auf meine Stunde ist nicht gekommen, wird, er macht zwei Dinge deutlich, nämlich, ich werde die Reinigungssitten überflüssig machen, ihr braucht keine Reinigung mehr. Und er macht deutlich durch den Wein, ich werde mein Blut vergießen und ihr werdet es trinken und ihr werdet rein sein. Und das steckt für mich hinter dieser Begebenheit des Weinfüllens in diese Behältnisse, die eigentlich für die rituelle Reinigung waren. Jesus macht also deutlich, ich bin der endgültige Reiniger. Ich bin der Urheber der endgültigen Reinigung und der Befreiung von Schuld. Und jetzt, zuletzt, wird noch etwas anderes über Jesus deutlich. Das sehen wir, wenn wir jetzt die letzten Verse aus der Hochzeit zu Kana betrachten. Jesus macht ein drittes deutlich. Jesus ist der vollkommene Bräutigam. Wieso komme ich da drauf? Was hat das jetzt mit dem Bräutigam zu tun? Erstmal muss man sagen, dass Johannes selber oder Johannes der Täufer, das Letzte, Johannes der Täufer über Jesus sagt, ist das Folgende. Er sagt, als seine Jünger zu ihm kommen und sagen, Jesus tut viel größere Sachen als du, da sagt Johannes der Täufer, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und jetzt kommt das Bild mit der Braut. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, da meint Johannes der Täufer sich selbst, aber steht da und ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Meine Freude ist nun erfüllt. Das heißt, Johannes der Täufer bezeichnet sich als Freund des Bräutigams, Best Man, wie die Amerikaner sagen würden. Und der Bräutigam ist Jesus. Das macht Johannes der Täufer hier deutlich. Jesus ist also der Bräutigam und Jesus selber spricht von sich selber indirekt auch immer wieder als Bräutigam der Gemeinde. Und was passiert hier auf der Hochzeit zu Kana? Als der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wusste es, da rief der Speisemeister den Bräutigam. Und jetzt wirft der Speisemeister dem Bräutigam etwas vor. Mit anderen Worten, der Bräutigam war offensichtlich für den Getränkedienst verantwortlich. Denn wenn es der Speisemeister selbst gewesen wäre, wäre er nicht hingegangen und hätte sich beim Bräutigam beschwert. Offensichtlich ist der Bräutigam der die Verantwortung hatte für die Getränke auf dieser Feier. Und der Bräutigam hat es, wie viele Bräutigame, wie jedenfalls auch ich und andere auf dieser Erde, ein Stück weit vermasselt. Er hat es nicht richtig hingekriegt. Es war ja noch schlimmer, als was ihm vorgeworfen wurde. Er hatte nicht nur die Reihenfolge der Weine vertauscht, er hatte überhaupt gar nicht erst genug Wein. Und das heißt, dieser irdische Bräutigam ist so, wie ich, meine Frau kann das bestätigen, ich als Bräutigam und Mann, defizitär. Es reicht nicht. Also gut gemeint, man wollte eine gute Feier, gibt ja so ein Lied, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, da finde ich mich wieder. Und jetzt kommt aber Jesus und kompensiert sozusagen dieses Defizit. Jesus springt hier ein und rettet nicht nur die Party, er möchte viel mehr tun. Er möchte uns zeigen, ich bin der vollkommene Bräutigam. Ich sorge für euch in einer Weise, die keine Wünsche offen lässt. Wenn ich für euch sorge, dann gibt es genug, dann gibt es das Beste, dann habt ihr alles, was ihr wollt, dann bleiben keine Wünsche und Bedürfnisse mehr offen. Ich denke, das ist das, was Jesus hier sozusagen indirekt durch dieses Verhalten zeigen möchte, dass er der vollkommene Bräutigam ist. Und Jesus selber spricht von sich auch an anderer Stelle als Bräutigam, zum Beispiel hier in Matthäus 9, Vers 15, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Also die Jünger des Johannes haben sich darüber beschwert, dass die Jünger Jesu Freier waren und kamen daraufhin zu ihnen. Und jetzt bezeichnet sich Jesus hier indirekt als Bräutigam. Das ist das, was mich überhaupt immer mehr an Jesus fasziniert, dass er, obwohl der Herr der Herrscharen ist, er ist wirklich der Schöpfer und König dieser Erde, so dezent ist, in so dezenten Zeichen zeigt er, wer er ist. Und so dezent spricht er auch von sich. Und das, muss ich sagen, finde ich absolut faszinierend. Und Jesus, ich denke, es gibt zwei Unterschiede zwischen sich zeigen und sich offenbaren. Johannes sagt ja, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Ich persönlich denke, Jesus zeigt sich hier der Öffentlichkeit durch das Wunder und das, was wir alle sehen. Er zeigt sich durch das, was er tut. Das fällt auf. Also auch als Jesus die 5000 gespeist hatte, hat er sich gezeigt durch die Fähigkeit, in großer Weise Brot zu machen. Da war er gewissermaßen der Brotkönig, hier vielleicht der Weinkönig. Das ist das, wie er wahrgenommen wird. Aber offenbaren tut er sich als jemand anders. Er offenbart sich viel weniger Menschen und er offenbart sich dem Glaubenden als Messias. So wie die Jünger gesagt haben, nachdem sie bei Jesus in der Wohnung waren, wir haben den Messias gefunden. Nach der Speisung der 5000 waren fast alle weg und da war noch ein kleines Häufchen Leute übrig. Und Jesus sagte zu ihnen, wollt auch ihr gehen? Und da sagen die, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, Jesus hat sich einigen wenigen offenbart. Vielen hat er sich gezeigt, wenigen sich offenbart. Und das ist das, was mir so in letzter Zeit so immer mehr zum Wunsch wird, dass Jesus sich auch mir offenbart. Wir hatten ja am Anfang gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Und das können wir alleine nicht machen. Jesus kann sich uns offenbaren, so wie er sich hier auch durch die Zeichen offenbart hat. Er hat sich offenbart als gehorsamer Sohn. Er hat sich offenbart als Urheber der endgültigen Reinigung. Und er hat sich offenbart als vollkommener Bräutigam. Und so ist das passiert, was Johannes auch, der Evangeliumsschreiber, so zusammenfasst. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und sieht seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Und das ist das, was ich mir und auch euch wünsche, dass wir mehr und mehr Jesus sehen. Ich habe das Gefühl, dass Jesus manchmal zu uns sagen möchte, kommt und seht. Kommt her und seht, wie ich als kleines Baby auf die Welt gekommen bin, wie ich meinen Jüngern die Füße gewaschen habe, wie ich schutzlos, freiwillig in diese Stunde gegangen bin, wie ich mein Leben hingegeben habe für euch. Kommt und seht. Amen.